schlucken. Ja, ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Das ist ja für mich so ein richtiges Heimspiel. Ja, ist ja nicht eine fremde Gemeinde oder was. Super, euch alle zu sehen. Soweit noch nicht persönlich begrüßt, viele habe ich das gemacht. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. So, heute hören wir eine Geschichte, da wird man sagen, nee, was hast du denn da an Geschichte mitgebracht? Aber sie steht in der Bibel. Das ist eine Geschichte so aus dem wirklichen Leben, die würde heute ja wunderbar in unsere Zeitungen und Medien passen. Eine banale, alltägliche Geschichte voll Frechheit, voll Schwindel, voll Egoismus, voll Verantwortungslosigkeit. Also, wie das so heute immer vorkommt. So weit, so gut, nein, so weit, so schlecht. Aber das Schlimme ist ja fast, man traut sich ja kaum es zu sagen, die steht noch in der Bibel, die Geschichte. Und wenn man die nur so mal liest, dann denkt man, boah, das ist aber hammerhart. Das darf doch nicht wahr sein, was Jesus da macht. Da wird einer gelobt, der ist Manager, Verwalter und der hat betrogen und Jesus lobt ihn noch, dass er klug gehandelt hätte, wie das so heute üblich ist. Also von einem total unmoralischen Menschen handelt die Geschichte und nur das Krasse ist, dass das vorkommt, ist ja heute gang und gäbe, dass sie in der Bibel steht und alle Schrift ist ja von Gott eingegeben. Muss uns ja irgendwas sagen, aber manches öffnet sich nicht so schnell beim bloßen Lesen, sondern muss man nachhören, was will Jesus sagen. Das ist bei den Gleichnissen ja grundsätzlich so. Wir können die nicht eins zu eins umsetzen, sondern müssen sehen, was will Jesus sagen. Es ist wie so ein Blick durch Schlüsselloch. Was ist denn der springende Punkt? Was will Jesus damit sagen? Denn wir kennen noch mehr so krasse Geschichten, die ich gleich vorlese. Ihr seid ja sicher schon gespannt. Was da ist, da wird Jesus verglichen, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, so plötzlich kommt er wieder. Man kann es nicht ausrechnen, der Dieb meldet sich ja auch nicht vorher an, jetzt komme ich bei euch einbrechen, dann würden wir ja vorsorgen. Also man kann jetzt nicht sagen, Jesus ist wie ein Dieb. Oder da ist, vorher steht das, so eine Witwe, die hat kein Recht bekommen und die klagt den Richter immer wieder, liest sie dem in die Ohren rein, schaffe mir doch Recht, schaffe mir doch Recht, mir gehört doch auch das zu. Und der Richter, der sagt, die regt mich ja auf, die geht mir ja so auf den Keks, aber nachher gibt er ihr Recht. Und dann heißt es nur, weil sie so penetrant ihn bedrängt hatte. Also man kann nicht sagen, Gott ist wie so ein ungerechter Richter. Wir stellen das ja heute leider vielfach fest. Vor Gerichten wird nicht unbedingt Recht gesprochen, sondern teilweise oder immer nur ein Urteil. Ob das immer so richtig ist und ob wir damit einverstanden wären, das ist eine andere Frage. So, jetzt lese ich euch, damit ich legitimiert bin, hier zu reden. Sonst sagt ihr hier, was redet ihr da, dann hätten wir auch zu Hause bleiben können oder Nachrichten gucken. Es steht in Lukas 16, 1 bis 18, was ich jetzt vorlese. Jetzt haben wir nicht abgestimmt. Diesen Text mit der Übersetzung, als was ich vorlese, da ich besser so lesen kann, was ich hier stehen habe, könnt ihr ja selbst mal gucken, wo so Abweichungen sind. Ich habe Hoffnung für alle wohl. Also, das Gleichnis vom klugen Verwalter. Steht noch sehr positiv hier drüber, ne? Vom klugen Verwalter. Hört mal zu, wie klug der war. Jesus sagte zu den Jüngern, Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreibe 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du eigentlich schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Also übertragen wir erstmal den Sachverhalt so auf heute. Da ist ein Manager, dem von seinem Besitzer oder Eigentümer einer Firma große Vollmacht übertragen wurde. Aber, ist gar nicht so unüblich, anstatt zum Wohle der Firma zu arbeiten und das Vermögen zu vermehren und Arbeitsplätze zu sichern, hat er entweder aus Unfähigkeit, es sind ja auch viele Nieten in Nadelstreifen, gab es immer ein schönes Buch, die da oben in Führungspositionen sind, die Firma fast gegen die Wand gefahren. Aber bis jetzt ist es noch nicht aufgefallen, wie es um die Firma steht. Aber da meldet sich plötzlich eine Prüfung an. Und er sagt, dann wird alles auffallen. Ich kann da nichts verbergen. Es wird rauskommen, dass er einen miesen Job gemacht hat, dass er die Firma gegen die Wand gefahren hat. Aber was soll ich machen? Ja gut, Rauswurf, vielleicht mit guter Abfindung, Ablösegeld ist ja möglich, steht hier nicht drin. Und eine besondere Bonuszahlung noch, und dass er sich dann verabschieden muss. Oder es könnte ihm aber auch negativ gehen, dass er ein Strafverfahren an den Hals bekommt. Das wird ihm plötzlich so bewusst, weil er ja klug ist, überlegt er ja. Und das Beste denken kann er für sich. Da weiß er, was er machen soll. Er sagt also zum Arbeiten: Nee, also ich arbeite, ich bin eine Führungskraft. Ich soll jetzt wirklich richtig schuften. Nee, das geht überhaupt nicht. Und auf meinen Luxus verzichten? Nein, das geht überhaupt nicht. Ich kann das aber auch nicht vertuschen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier in Ehren ausscheiden soll. Was soll ich bloß tun? Es wird hier nicht gesagt, dass grundsätzlich der Umgang mit Geld negativ ist, denn wir sehen in der Bibel auch viele Reiche, die unter Gott stehen. Abraham war auch sehr reich gewesen. Also da liegt es nicht dran. Von Bill Hybels wird erzählt, sein Vater war auch stinkreich, würden wir sagen, hatte ein eigenes Flugzeug, aber er ging jeden Sonntag in eine Gemeinde oder was, ein Sanatorium, wo psychisch kranke Leute und sonstige Kranke waren, und hielt da eine Andacht mit Musik. Und er war sehr praktisch. Er stellte auch selbst die Stühle und alles. Also das hatte er sich vorgenommen. Ich bin auch für meinen Nächsten da. Wir sehen es ja auch heute mit Reichtum, wenn wir sehen, wie die reich sind, wie viel die spenden und Stiftungen machen. Also Reichtum ist nicht an sich schlecht oder Deichmann. Man kann auch viel Gutes damit tun. Aber was so erstaunt und was uns so kribbelt und wir gar nicht verstehen können, der Verwalter hat ja miese gehandelt und hat die Firma gegen die Wand gefahren. Und Jesus lobt den noch. Ja, das hält man ja im Kopf nicht aus. Aber es steht so in der Bibel. Was will uns denn Jesus damit klar machen? Finger weg vom Geld, handel nicht, guck nicht, dass er reich wird. Doch, werd so reich, so gut und gebt so viel ihr auch geben könnt. Jesus will uns also bestimmt nicht zum Betrügen anleiten und uns noch ein paar Tricks geben, wie wir reicher machen können, die Leute ausbeuten und uns bereichern können. Aber was will er uns denn sagen? So, und jetzt werde ich ja biblisch. Jetzt kommt das Theologische, was Jesus sagen will. Der Blick durch das Schlüsselloch. Jesus will durch dieses Gleichnis, wo sich eine Berufung anmeldet, sagen, eines Tages wird abgerechnet. Eines Tages wird abgerechnet. Den Tag weiß man nicht. Und ich weiß, wie der Verwalter das auch sagt, wenn abgerechnet wird, so wie ich jetzt dastehe, bin ich im Minus. Und wie komme ich aus dem Minus raus ins Plus, wie kann ich das umwandeln? Also, eines Tages wird abgerechnet. Ich weiß, dass ich im Minus bin und ich will jetzt alles tun, um ins Plus zu kommen. Eines Tages wird abgerechnet. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt von früher, den Hauptmann von Köpenick. Der hatte sich ja ein Schuhmacher verkleidet als Offizier und hat dann das Rathaus damals besetzt, 18 habe ich aus dem Wikipedia herausgezogen. Am 16. Oktober 1906 ging er als Hauptmann verkleidet mit einem Trupp gutgläubiger Soldaten, die sahen natürlich nur die Uniform, Kleider machen Leute, und parierten da die unteren Soldaten, setzte den Bürgermeister ab, als er ins Rathaus kam, verhaftete ihn und nahm die Stadtkasse mit sich, denn er war in Schuld. Ja, bisher alles gut oder schlecht. Vielleicht erinnert sich noch einer dran von Karl Zuckmayer, das Theaterstück Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann. Ich bin ja so ein Grufti, ich habe sowas ja, manche vielleicht auch noch, wunderbar. So, aber jetzt kommt der springende Punkt, wo ich drauf hinauskomme. Und dieser Hauptmann, der fragt sich dann mal, was hast du eigentlich gemacht mit deinem Leben? Was hast du gemacht mit deinem Leben? Einmal wird abgerechnet. Wir alle, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht, sind für unser Leben verantwortlich. Und zwar unserem Schöpfer. Wir müssen ihm eine Antwort geben. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit wir Lohn empfangen für das Gute oder das Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Also wenn man den Kontext, wie er so schön heißt auf Deutsch, den Zusammenhang sieht, dann geht es hier um ein Preisgericht. Die Leute, die da angesprochen sind, errettet, aber ihre Taten werden auch belohnt und beurteilt. Also unser Leben läuft nicht immer so weiter. Eins müssten wir uns vor Gott verantworten. Wir leben oder müssten zielorientiert leben. Wir sind Gott verantwortlich und wie manche sagen, mit dem Tod ist alles aus. Nein, wir sind da anderer Meinung. Die Bibel sagt es, mit dem Tod ist nicht alles aus. Wenn man hier so, jetzt sage ich fast normale Menschen, ihr seid natürlich auch normal und ich, so fragen würde, ja Gott, ich bin ja auch gläubig, gläubig sind die alle, ja jeder ist gläubig, aber sie haben sich vielfach ihren eigenen Gott zurechtgebastelt, der sie ja auch gar nicht stört und dem sie auch gar nicht verantwortlich sind. Ich glaube auch an einen Gott, aber das ist ein Gott, der zu mir passt, der richtig zu mir passt. Ich bin im Minus, sagt die Bibel. In Römerbrief lesen wir Römer 3, Vers 9, Römer 3. Denn was man von Gott erkennen kann, also nicht der selbstgebastelte Gott, ist ihnen, sind alle Menschen mit gemeint, offenbart, denn er hat es ihnen offenbart. Nämlich seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen und seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Also als erstes Beispiel sagt Gott, guckt doch nur die Schöpfung an, wie wunderbar, wie komplex, oder guckt euch selbst an. Aber sagt das Wort hier, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt. Sie haben ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie haben keinen Durchblick. Der unsichtbare Gott wird sichtbar an seiner Schöpfung. Also der Mensch hat, das sehen wir in allen Völkerschichten, die fragen ja alle nach einem Gott. Es ist jedes Volk und wie die Götter sind, die sie sich dann selbst machen. Aber sie fragen danach, da muss doch was Höheres da sein. Und die Bibel sagt uns hier, wir haben diesen Gott, der alles geschaffen hat. Aber der Mensch, der von Gott geschaffen wurde, um dass die Schöpfung zu bewahren und zu verwalten, hat in seinem Egoismus, in der Sünde, das alles zerstört. Und was wir hier sehen, ist die Folge auch des Menschen, der sagt, die größte Sünde ist, ich bin der Herr, mein Gott, ich kann das selbst bestimmen, was richtig ist. Und durch die Sünde ist der Frieden mit Gott gestört. Nach Adam versteckte sich der Friede mit sich selbst, sie sind im Uneins, der Friede mit dem Nächsten, der erste Mord kam und was heute so zu Buche schlägt, der Friede mit der Schöpfung. Wir meinen, wir sind die Herren der Schöpfung und können die Erde ausbeuten und zerstören aus reinem Egoismus. Ihr Gedanken sind verfinstert. Einer der größten, meiner Meinung nach, antichristlichen Lehren ist auch die der Evolution von Charles Darwin. Die Evolution wird ja fast an allen Schulen gelehrt. Die Schöpfungsgeschichte wird unterdrückt, das sind ja Märchen. Die Evolution besagt ja im Grunde genommen, der Stärkere setzt sich durch. Durch Mutation und Auslese sind die Rassen entstanden und der Mensch ist eben die höchste der Entwicklungsstufen. Wie hoch das ist und wie sich das auswirkt, sehen wir ja, was heute in der Welt geschieht. Aber das bedeutet auch, wir sind nicht mehr Geschöpf, sondern wir sind Produkt eines Entwicklungsprozesses. Und dann können wir sagen, der Stärkere setzt sich durch, überspitzt und ganz böse gesagt, dann hätte ja Hitler auch recht gehabt. Das deutsche Volk ist stärker, die Juden und die krank sind, die müssen ausgesondert werden. Der Stärkere setzt sich durch. Und die Bibel sagt was ganz anderes. Jedes Mensch, jedes Geschöpf ist von Gott auserwählt, dass er Gottes Kinder sein soll. Wir lesen im Epheserbrief, denn in ihm, in Jesus Christus, hat er uns erwählt, ehe der Grund der Welt grundgelegt wurde, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Wir sind erwählte Kinder Gottes vor Grundlegung der Welt. Wir sind kein Produkt der Entwicklung, sondern Gottes geliebtes Kind. Bald ist ja Weihnachten. Da erinnern wir uns ja, teilweise in den Medien schon gar nicht mehr so, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Warum kommt er? Warum lässt ihn Gott darunter kommen? Weil er nicht mehr mit ansehen konnte, wie der Mensch sich durch die Sünde selbst zerstört, alles kaputt macht. Und zuletzt, heißt es im Hebräerbrief, hat sich Gott offenbart in Jesus Christus. Wer unser Gott ist, sehen wir nah, wenn wir Jesus sehen. Er wurde Mensch, er hat alles mit durchlitten und er hat für unsere Schuld bezahlt. Die Bibel sagt ja, wir alle sind im Minus, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank Gottes Erlösung durch Jesus Christus. Gott konnte es nicht mehr mit ansehen, wie wir uns kaputt machen, und Jesus musste für uns zahlen. Einmal wird abgerechnet. Wir sind im Minus. Ich will alles tun, um das Minus in ein Plus zu verwandeln. Es gibt ja so viele Religionen und das Wesentliche in den Religionen ist ja, dass der Mensch was tun muss. Entweder Gebote halten, Verbote meiden, sich anstrengen, ethisch oder irgendwie leben. Der Mensch muss was tun, streng dich an. Und da kommt Jesus und sagt, du, ich habe alles getan für dich. Du kannst nichts tun, um deine Rechtfertigung, dein ewiges Leben zu erwerben. Jesus hat alles für uns getan. Wir sehen es, wenn wir das Kind in der Krippe und das Kreuz von Golgatha sehen. Er hat uns erkauft von der Sünde, die uns niederdrückte und vor Tod und Teufel bewahrt. Er hat alles für uns getan, aus Liebe, weil er dich und mich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, wollte er Gemeinschaft mit dir haben. Vielleicht habt ihr es schon ein paar Mal gehört, ist nicht so schlimm. Dann hört er es hier nochmal und sagt er, ach, was der erzählt, das weiß ich ja schon längst, ist ja super. Also, ein Gleichnis oder ein Beispiel, Jesus im Vergleich zu anderen Religionen, wo der Mensch immer versucht. Da ist ein Mann in einen tiefen Brunnen gefallen und kann alleine sich unmöglich befreien, da wieder rauskommen. Da kommt Konfuzius vorbei, den China, der philosophische Lehrer, vorbei, sieht das auch, oh, du bist aber in einer wirklich misslichen Lage, das tut mir ja leid, du hättest vorher zu mir kommen sollen, um dann alle Vorschriften, alle Verhaltensregeln lernen sollen, dann wäre das gar nicht passiert, aber sorry. Jetzt kann ich natürlich nichts mehr für dich tun. Buddha naht, da ist vielleicht Hoffnung, der Erleuchtete, der große Mann, der sagte, ja, wärst du auch vor mir zu mir gekommen, hättest du meine Lehren, die achtfachen, den achtfachen Pfad der Erleuchtung beachtet oder hättest durch Meditation dich so weiterbringen können, dass du dich fast aufgelöst hättest ins Nirvana. Aber jetzt, sorry, kann ich nichts machen. Mohammed kommt vorbei und sieht das auch, sagte, ja Mensch, ich sehe schon, du hast die Gesetze nicht beachtet. Du hättest 5-mal beten müssen am Tag, bekennen, dass es nur einen Gott gibt. Mohammed ist der Prophet, du müsstest den Ramadan einhalten, du hättest auch Almosen geben müssen und nach Möglichkeit die Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka machen. Ob das dann natürlich ausgereicht hätte, das weiß keiner. Die Gedanken Allahs sind unergründlich. Das Einzige, wenn du im Heiligen Krieg, im Dschihad fällst, dann erwartet dich das Paradies. Und dann kommt Jesus. Er sieht auch diesen armen Mann da und er sieht, er kann sich alleine nicht helfen. Und was macht er? Er steigt hinab in den Brunnen und sagt, komm auf meine Schultern, ich hebe dich heraus aus diesem Brunnen, aus diesem Elend. Du bist befreit. Tun, getan. Jesus hat alles getan. Und das Christentum ist auch die einzige Religion, die Liebe kennt, wo unser Herr sich zu uns gewandt hat. Deutlich wird es noch, ich komme auch dann, das ist eine Uhr, ja, zum Schluss vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir sprechen immer nur von einem, der andere ist ja auch. Als der Vater ihn schon sah, lief er ihm entgegen, fiel ihn um seinen Hals, küsste ihn und sagte, ich bin so froh, dass du da bist, wir feiern jetzt ein großes Fest. Keine Moralpredigt, keine Bußübung, keine neuen Verhaltensmaßregeln oder so, ja, du kannst jetzt mein Diener werden, du kannst mal neu anfangen. Unser Herr sagt, du, ich bin froh, dass du da bist. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das ist Jesus. So wie Jesus immer Wasser immer die tiefste Stelle sucht, wo es hinfließt, sucht Jesus unsere tiefste Hilflosigkeit, unsere tiefste Sünde, unsere Verletzungen und Kränkungen und will sagen, du, ich will dich heil machen. Gott hat uns so geliebt, dass Jesus für uns gekommen ist. Wir brauchen nichts mehr zu tun. Er hat alles getan. Lehre aus diesem Gleichnis. Einmal wird abgerechnet. Wir sind im Minus, aber durch Jesus sind wir im Plus. Also Jesus hat alles für uns getan. Aber heute das Einzige, was wir tun müssen, sagen, Herr, das will ich im Glauben und annehmen. Und dann gilt uns dieses Wort, das ist ein prophetisches Wort, das Jesaja sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, erkennt dich, deinen Namen, wer du bist mein und gehörst zu mir für Zeit und Ewigkeit. Amen.